Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören die Jahreslosung für das neue Jahr. Die steht Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir grüßen die im Übertragungssaal sind und wünschen mir für meine Predigt, dass sie jetzt wirklich ausgeschlafene Leute sind. Sind hier. Es ist Sitte, dass man am Neujahrstag das Wort auslegt, das der Gemeinde als Losung fürs neue Jahr gegeben wird. Meine Freunde, ich habe so gern, wenn wir im Neujahrsgottesdienst singen: Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen. Ich möchte, wir hätten das ganz anders mit Bewusstsein und beinahe hätte ich gesagt, mit Getöse gesungen. Jesus soll die Losung sein. Ich schlage Ihnen vor, wir singen den Vers noch einmal. Wir haben gar nicht viel beigedacht eben. Lasst uns den ersten Vers noch einmal singen und uns was beidenken. Jesus soll die Losung sein von 25. Und da denken wir uns jetzt noch was bei.
Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen. Jesu Name soll allein denen zum Banniere dienen, die in seinem Bunde stehen und auf seinen Wegen gehen.
Jesus soll die Losung sein. Das ist eine mächtige Losung, wenn wir das ernst nehmen. Sehen Sie, heute Nacht ist ungeheuer geknallt und gefeuerwerkt worden in Essen. Ich habe nichts dagegen, das ist nett und macht Spaß. Wenn der Raketenspuck verweht, der hoch erfreut die lieben Kleinen, so. Aber wissen Sie, dass diese Sitte des Knallens in der Silvesternacht aus dem Heidentum kommt? Das ist eine uralte heidnische Sitte. Man wollte mit dieser Knallerei und Feuerwerkerei die Dämonen vertreiben. So wie, ich fast vermute, der moderne Mensch mit der Knallerei seine Furcht vor dem Kommenden vertreiben will. So, die Chinesen waren da ganz groß drin, nicht? Dämonen vertreiben mit Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob man Mao Zedong sie wieder abgewöhnt hat, das weiß ich nicht. Nun glaube ich nicht, dass man die finsteren Geister da tief vertreiben kann mit Knallen und Feuerwerk. So wenig man die Furcht vor dem Kommenden vertreiben kann mit Lärm und Knallerei. Aber sehen Sie, der Name Jesus, der ist mächtig. Wo der Name Jesus genannt wird, ausgesprochen wird, angerufen wird, bekannt wird, da haben die Mächte der Finsternis bereits ihr Spiel verloren. Ich erinnere mich an eine grauenvolle Szene hier im Essener Gefängnis, wo ich als Gefangener saß, der da teufellos war und ich nur den Namen Jesus nannte und einmal eine große Stille einkehrte. Da habe ich erfahren, dass der Name Jesus die Hölle bändigt. Wir tun gut in angefochtenen Augenblicken, einfach Jesus anrufen, Jesus aussprechen, den Namen Jesus ausrufen. Und da ist natürlich eine ganz große Jahreslosung. Wenn wir jetzt ein Wort bekommen, das aus dem Munde dieses mächtigen, starken Gottessohns selber stammt, ist nicht ein Apostelwort, ist auch nicht irgendein Philosophenwort, sondern ein Wort des Sohnes Gottes, das uns heute Morgen fürs ganze Jahr gegeben wird. Schon ein großes Ding. Und wenn Jesus uns ein Wort mit auf den Weg gibt, das kann immer nur eine frohe Botschaft sein. So möchte ich die Predigt in den Text überschreiben, frohe Botschaft für das Jahr 1965. Frohe Botschaft für das Jahr 1965. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Frohe Botschaft für 1965. Ich möchte drei Dinge dazu sagen. Erstens, Jesus gibt nicht einen Befehl, sondern eine Verheißung, eine Versprechung. Unser Textwort führt uns in jene erhabene Stunde, wo der Sohn Gottes nach seiner glorreichen Auferstehung aus dem Grabe seine Jünger an einem einsamen Ort um sich versammelte, um vor ihren Augen in die unsichtbare Welt zurückzukehren. Ich könnte mir vorstellen, dass der Herr Jesus in diesem Augenblick, wo er gleichsam den Königsthron beim Vater besteigt, die letzten Befehle gibt. Tut er ja auch kurz vorher. Geht hin in alle Welt. Oh, Jesus hat viele Befehle gegeben. Geht hin, kommet her zu mir alle. Aber in diesem herrlichen Augenblick, in den letzten Minuten, er aus der Sichtbarkeit entschwindet, da gibt er jetzt nicht einen Befehl, sondern ein Versprechen. Er schenkt ihnen was. Er sagt nicht, ihr sollt meine Zeugen sein, er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Er verspricht uns was. Ich muss sagen, ich finde das ungeheuer befreiend. Ich könnte es am Neujahrsmorgen schlecht Befehle vertragen. Finden Sie nicht auch, wir haben gegen die vielen Kommandos, Imperative und Aufforderungen, die von allen Seiten auf uns ranprassen, allmählich eine Hornhaut gekriegt? Wissen Sie, das fängt ja an mit den subtilen, mit den gröbsten Reklamebefehlen. Trink Coca-Cola, Wachpause, fahr Metzlerreifen, ess mehr Fisch, das prasselt mit Kommandos auf uns ein. Wie komme ich dazu, die Reifen zu fahren? Da fahren wir sie wieder nicht, aber das wird alles kommandomäßig auf uns hineinlassen. Bis zu den subtilsten und feinsten Kommandos. Sei deiner Verantwortung bewusst. Denk an die Brüder im Osten, schick dein Päckchen. Denk an die Hunger der Welt, wisse um deine politische Verantwortung. Denk an die kommende Wahl, sei dir der Mitmenschlichkeit bewusst. Also bitte verstehen Sie mich verkehrt, ich habe nichts gegen diese Kommandos. Es ist sehr gut, wenn wir gesagt kriegen, dass wir politische Verantwortung haben und dass wir an die Brüder im Osten denken und dass wir Apfelsaft trinken und dass wir Pause machen. Das ist alles furchtbar wichtig, ich habe nichts dagegen. Aber ich bin sehr froh, dass der Sohn Gottes uns in dieser heiligen Stunde, wo er von den Jüngern Abschied nimmt und uns an dem Neujahrsmorgen nicht ein Kommando gibt, sondern Versprechen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Meine Freunde, damit sind wir, ich hoffe, Sie verstehen das, mitten im Evangelium. Wissen Sie, das ist so großartig, wie die ganze Bibel in Einheit ist. Denn das Evangelium, das kapieren die wenigsten Leute, spricht erst in zweiter Linie davon, dass wir was tun sollen. Das Evangelium spricht in erster Linie immer davon, dass unser Gott in Jesus was tut für uns. Es ist entsetzlich, wie der moderne Staatsbürger, der sich ein Christ nennt, meint, Christentum, wer sagt, Moral mit Imperativen, mit Befehlen, keine Rede. Im Evangelium handelt es sich immer in erster Linie darum, dass ich zur Kenntnis nehme, er, der heilige Gott, der die Welt geschaffen hat, der sie in die Hölle werfen kann, der Völker vernichten kann, der will mir was schenken. Er will was tun für mich. Der große Gott will was tun für mich. Erst die zweite Linie kommt, was wir tun sollen. Wenn Sie mal einen Römerbrief lesen, Epheserbrief, all die Briefe der Bibel, da kommt immer erst in den großen Kapiteln, was Gott in Jesus für uns getan hat. Und dann ganz hinten wie ein Schwänzchen, was wir tun sollen. Und darum heißt es hier nicht, ihr sollt, sondern ihr kriegt ein Versprechen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Sehen Sie, so ist das ganze Evangelium. Das fängt nicht an, du sollst glauben, das fängt an, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er tut was. Evangelium fängt nicht an, du sollst anders werden, sondern es fängt an, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Evangelium sagt an erster Stelle immer, er will was tun. Uns kommt alles darauf an, dass wir das begreifen. Als ich meine Predigt vorbereitet, war mir ganz klar, dass das Gefahr besteht, dass das so über sie weggeht. Wie schön, ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, wird wohl schon irgendwelche Leute finden, das besorgen. Es kommt alles darauf an, wenn der Heiland uns zunächst ein Geschenk geben will, das, was wir uns nehmen. Lassen Sie mich mal ein ganz dummes Beispiel brauchen. Sehen Sie jemand, ich kam mal in eine Familie zu Besuch, so, wo eine ganze Reihe kleine Kinder waren. Und da habe ich vorher so ein Mitbringsel, ein Spiel eingekauft, was für alle galt, nicht? Und dann nahm das die Mutter gleich an sich und sagt, ich werde es verwahren. Und die Kinder guckten ganz enttäuscht, da hatten sie ja nichts von, nicht? Und da habe ich gelernt draus. Als ich nächstes Mal hinkam, habe ich für jedes eine Schokoladentafel oder sowas besorgt. Und wie ich hinkam, die Mutter abging, das für dich und das für dich und das für dich. Und da strahlten sie mich an wie die Honigkuchenpferde. Jedes hatte für sich persönlich sein Geschenk bekommen. Und wenn der Herr Jesus uns heute Morgen sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, dann möchte er, dass dir und dir und dir und dir, wie ich meine Schokoladentafeln, ganz persönlich geben. Du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und wirst mein Zeuge sein. Du. Was jeder jetzt plötzlich spüren sollte. Jesus redet mit mir und sagt mir, du wirst den Heiligen Geist bekommen. Du wirst mein Zeuge sein. Ich weiß, da regt sich in uns sofort der Widerspruch und wir sagen, ja, dafür bin ich nicht so geeignet. Ich will gerne eine gute Gabe in den Klingelbeutel da werfen, nicht? Aber Zeuge Jesu Christi, da habe ich nicht so das Zeug dafür. Meine Freunde, denken Sie mal, der Herr Jesus hat das Wort zuerst seinen Jüngern gesagt. Hatten Sie den Eindruck, dass die außerordentlich geeignet wären, Zeugen Jesu Christi zu sein? Ach du liebe Zeit, was waren das für Typen? Das waren erstmal völlig ungebildete und ungelehrte Leute. Ich bin überzeugt, dass die erst später richtig lesen lernten, weil sie Apostel wurden. Die werden zur Hälfte Analphabeten gewesen sein. Von einem theologischen Studium keine Ahnung. Und dann waren so Leute mit zum Teil einer sehr trüben Vergangenheit. Matthäus war Zöllner, wer die Bibel kennt, der weiß, da steckt eine Menge Dreck dahinter. Ein Mann mit so einem Ruf, den würde man heute nicht mal als Küster anstellen. Und was waren sie für trübe Versager bei der Leidensgeschichte? Wo sie alle stiften gegangen sind. Nein, nein, das sind keine hervorragenden Leute. Und denen sagt Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Bitte, was ich jetzt sage, den nächsten Satz, den müssen Sie recht aufnehmen. Ein Zeuge Jesu Christi mit Wort und Werk und allem Wesen wird man nicht durch das, was man selber hat, sondern durch das, was er uns gibt. Ein Zeuge Jesu Christi wird man nicht durch das, was wir selber mitbringen, sondern was er aus uns macht. Und er hat offenbar die Absicht, aus uns allen was zu machen. Sonst wird das Wort uns nicht sagen. Hat die Absicht, und der Älteste soll jetzt nicht verzweifeln, ne? Er hat die Absicht, aus uns was zu machen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das ist das Erste. Nun zweiter Punkt. Frohe Botschaft für 1965. Er gibt nicht Befehl, sondern Versprechen. Zweitens. Darf ich einen alten Satz nochmal sagen? Wer beim ersten abgeschaltet hat, steigt beim zweiten neu ein. Zweiter Satz Jesu, er gibt unserem Leben einen Sinn. Er gibt unserem Leben einen Sinn. Und das ist ja heute eine furchtbar wichtige Angelegenheit. Verzeihen Sie, dass ich etwas immer wieder sage. Es wird uns Pfarrern heute von Theologen und Laien unablässig ins Ohr gebrüllt. Folgendes Doppelpunkt. Der Mensch der Reformationszeit fragte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Der Mensch von heute fragt so nicht mehr, das ist ihm ganz egal. Er hat andere Probleme. Sein Problem ist, wie bekommt mein Leben einen Sinn? Wie wird die Lehre meines Daseins Sinn erfüllt? Und darauf muss die Kirche antworten. Das klingt auf Kirchentagen, Blättern, in die Diskussionen, auf Akademien, überall vorgesagt. Der Mensch hat früher mal gefragt, wie kriegen gnädigen Gott? Heute fragt, was ist der Sinn meines Lebens? Wie wird mein Leben Sinn erfüllt? Bitte redet davon. Meine Freunde, jetzt bitte seien Sie sehr wach. Darauf kann ich nur antworten. Das Leben des Menschen ist darum sinnlos geworden, weil er keinen Frieden mit Gott hat. Der vom lebendigen Gott losgelöste Mensch wird sinnloses Stäublein, getrieben vom Wind der Zeit. Und wenn ich einen Sinn in mein Leben kriegen will, muss ich anfangen zu fragen, wie die Reformationszeit, wie kriege ich einen gnädigen Gott, wie kriege ich Frieden mit Gott? Verstehen Sie, ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch, der durch Jesus mit Gott versöhnt ist, über die Sinnlosigkeit seines Lebens geklagt hätte. Ein Jesus-Jünger, und wenn er, ich denke an einen Mann, der 20 Jahre gelähmt war, den Inspektor Zell einbeugen, der nichts mehr tun konnte, hat keine Sekunde gedacht, sein Leben wäre sinnlos. Weil er Frieden mit Gott hat, er versöhnt durch Jesus Christus. Nicht? Wenn der Herr Jesus zunächst mal einfach uns ruft als seine Kinder und als sein Eigentum, dann gibt er unserem Leben damit einen Sinn. Und wenn er sagt, wir sollen seine Zeugen sein, dann dürfen wir den Menschen zurufen, ihr quält euch über die Sinnlosigkeit eures Lebens. Die Selbstmorde nehmen erschreckend überhand, viel schlimmer als die Verkehrstoten. Hört doch, wir wollen euch sagen, wie ein Leben Sinn bekommt, wenn du durch Jesus, der für dich starb, ein Kind Gottes wirst. Anders wird das Leben, bleibt es sinnlos. Jesus gibt unserem Leben einen Sinn mit seinem Worte. Lassen Sie mich das so weiter skizzieren. Er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Sehen Sie, wie wenig der Mensch mit dem Heiligen Geist überhaupt anfangen kann. Sehen Sie daraus, als ich Soldat war, da war es manchmal Sitte, dass man einen nachts überfiel und mit Stielwichs anstriche, strich oder so, nicht? Und das nannte man, jetzt kommt der Heilige Geist. Verstehen Sie? So blöde. So blöde. Der unerleuchtete Mensch ist ebenso dumm wie blind. Gott schenke ihn, dass er nicht dazugehört. Wenn Jesus sagt, er wird die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, da gibt unserem Leben einen Sinn. Sehen Sie, ein Menschenleben, da kann ich mitreden, ohne Heiligen Geist, ist wie ein kahler, leerer Baum. Ich habe heute Morgen nochmals meine Predigt bedacht, mich in meinen Garten gestellt und diese kahlen Bäume angesehen. Da dachte ich, ihr stellt euch ganz protzig dahin, dicken Stamm, nicht, und eine schöne Rinde und streckt die Äste in die Luft, als wenn ihr Hurra schreien wolltet. Aber ihr seid kahle Bäume. Kahle Bäume. Und so ist der Mensch von Natur. Ach, er tut sich wichtig, nicht? Und er schießt die Raketen seiner Eigenliebe in die Luft. Aber ein kahler Baum. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist Früchte schafft. Liebe. Freude. Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wo der Heilige Geist in Herz kommt, da wird aus dem kahlen Baum ein früchteschwerer Baum. Und das will Jesus im kommenden Jahr mit uns machen. Hat was vor mit uns. Er werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ah, es sind so kahle Bäume hier, die sollen früchteschwere Bäume werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und noch was, Jesus gibt unserem Leben einen Sinn. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich traf neulich einen jungen Mann, der mir sagte, dass er einer großen Firma, er nannte sie, beschäftigt ist. Und aus seinen Worten sprach der Stolz, ich bin an der Firma beteiligt, zwar ganz unten, aber immerhin, da bin ich dabei. Meine Freunde, wenn Jesus uns sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, da beteiligt er uns an dem größten Unternehmen, das die Weltgeschichte kennt, dass nämlich das Reich Gottes in den Himmeln in diese verfluchte Erde hereinkommt. Und dass wir mitmachen dürfen. Sünder warnen vor der Hölle. Selbstgerechte erschüttern, dass sie zu dem Heiland am Kreuz fliehen. Nicht mehr sich um sich selber, um sein Gallenleiden oder was weiß ich, drehen, sondern die Dinge des Reiches Gottes aufs Herz nehmen. Da bekommt das Leben einen Sinn. Zeuge Jesu Christi, da beteiligt, sag, dass das Reich Gottes wächst, nicht? Verstehen Sie, nicht die Kirche, sondern das Reich Gottes. Die Kirche, Leute, das können die Pastoren überlassen, aber das Reich Gottes, diese Unternehmung. Nicht? Ich habe vor einiger Zeit, im letzten Herbst, ein erschütterndes Erlebnis gehabt. Da besuchte ich in Zürich einen Freund, Dr. Chambon, der seinerzeit im Kampf der bekennenden Kirche im Dritten Reich gewaltig hineingewirkt hat, nahm ich unter die Jugend durch ein Buch über den französischen Protestantismus. Ich habe ihn immer sehr bewundert um seiner riesigen Gelehrsamkeit willen. Und da besuchte ich ihn nun in Zürich und sah, dass er ein sterbender Mann ist. Es hat mich erschüttert, wie völlig zusammengebrochen fast und elend und leidend er im Sessel saß. Und als wir uns dann zum Abendessen hinsetzten, da faltete er die Hände zu einem Tischgebet. Und das vergesse ich nicht, dieses Tischgebet. Dieser leidende, ausrangierte, bedeutende Mann, der betete. So ein paar Sätze, die murmelte er, der so elend war, die verstand ich gar nicht. Und dann kam ein Satz, den ich verstand. Herr, gib, also fast flehend, Herr, gib, dass uns die Dinge deines Reiches wichtiger sind als alles andere. Das ist ein Tisch gewesen. Ich kann Ihnen sagen, ich war erschüttert. Da war ein Mann, der das begriffen hatte, was es heißt, er werde meine Zeugen sein, beteiligt sein an diesem riesigen Kampf zwischen Finsternis und Licht, zwischen dem Hereinbruch des Reichs der Himmel in diese verlorene Erde. Herr, lass uns die Dinge deines Reiches am wichtigsten sein. Der Herr Jesus sagt, ihr sollt Zeugen sein. Ich muss nochmal mit Ihnen doch Griechisch schreiben. Man hat mir manchmal gesagt, lass das doch weg, aber ich kenne es nicht anders. Im Griechen steht hier, wo wir Zeugen übersetzen, ein Wort, das heißt Martyr. Ihr sollt meine Martyr sein. Wir könnten übersetzen, dass Jesus seinen Jüngern sagt, ihr sollt meine Märtyrer sein. Verzeihen Sie, das kann kommen. Wenn das käme, wären Sie eigentlich bereit? Was bedeutet Ihnen denn diese Erlösung Jesu? Hören Sie doch auf, das Christentum als Dekoration, als Spiel anzusehen. Das kann ja mal ernst werden. Ihr werdet meine Märtyrer sein. Für die Jünger, denen das zuerst gesagt wurde, wurde es wahr. Und darum bitte nehmen Sie es nicht tragisch, wenn Sie Zeuge Jesu Christi sind in Ihrem Leben. Vielleicht nur mit einem Tischgebet vor anderen, die spotten. Nehmen Sie es nicht tragisch, wenn Sie mal ausgelacht werden. Wenn Sie verspottet werden. Wenn Sie ein klein bisschen Märtyrer sind, nehmen Sie es nicht tragisch. Nehmen Sie es auch nicht tragisch, wenn der Heiland von Ihnen Sterben verlangt. Manchmal muss man sich von der Sünde losreißen, dass es härter bei bricht. Ihr sollt meine Märtyrer sein. Der Herr Jesus ruft uns zu einer großen Sache, wenn er uns zum Anteil an seinem Reich ruft. Ich möchte noch kurz ein Drittes sagen. Frohe Botschaft fürs Jahr 65. Jesus gibt nicht einen Befehl, sondern Verheißung. Jesus gibt unserem Leben einen Sinn. Und das Dritte, was ich noch kurz sagen möchte, ist, Jesus stellt eine wundervolle Bedingung. Jesus stellt eine wundervolle Bedingung. Ich muss das Wörtchen ihr noch unterstreichen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also drittens, nicht? Sind wir klar? Drittens, die Bedingung. Ihr, wer sind eigentlich die ihr? Dieses Wörtlein ihr macht deutlich, ihr werdet meine Zeugen sein, das nicht Hinz und Kunz gemeint ist. Jesus macht einen Unterschied zwischen wiedergeborenen Leuten und unwiedergeborenen Leuten, zwischen Jüngern und Nichtjüngern, zwischen Geretteten und Verlorenen. Es ist doch Fehler der Kirche, dass sie diesen Unterschied oft nicht macht. Es geht hier mitten durch uns durch eine Grenze von Leuten, die dem Herrn gehören und nicht. Es wird deutlich, ihr sind nicht alle gemeint. Das geht nicht. Hinz und Kunz an. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wer ist da gemeint? Jesus sagt es seinen Jüngern. Hören Sie, er sagt es Leuten, die Jesus als Sohn Gottes aufgenommen haben. Die in seinem Kreuz Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott fanden. Die den Auferstandenen als ihren Hirten und Herrn anerkennen und ihm folgen wollen. Das sind die Jünger. Denen sagt er, ihr sollt meine Zeugen sein. Sind Sie ja klar, ein Zeuge wird bei Gericht. Der kann ja nur aussprechen, was er gesehen hat, nicht? Darum sagen bei Verkehrsunfällen alle Leute, ich habe nichts gesehen, weil sie nicht reinkommen wollen, die Sache nicht. Ein Zeuge kann ja nur sein, einer, der was gesehen hat. Und er soll ja dann nicht einen großen juristischen Vortrag, er soll sagen, was er miterlebt hat. Und so kann ein Zeuge Jesu Christi nur der sein, dem Jesus in sein Leben hineingegriffen hat. Und der bekennen kann, er zog mich aus der grausamen Grube und stellte meine Füße auf den Fels, der sich gewiss treten kann. Ist das nicht wundervoll? Die einzige Bedingung, dass unser Leben Sinn erfüllt wird, dass wir ein riesiges Geschenk bekommen, dass wir fruchtbare Bäume sind, die einzige Voraussetzung ist, dass wir ihn annehmen, diesen Heiland. Und gibt's einen besseren Herrn? Keine großen religiösen Ideen werden vorausgesetzt oder kultische Handlungen. Das ist ein Heiland aufnehmen, weiter nichts, aber das. Sind wir nicht Toren, wenn wir es nicht tun? Gibt's einen besseren Herrn? Ich möchte mit allen Heiligen singen, wem anders sollt ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblich. Hier opfere ich dir mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergieße sich. Dir schwöre ich zu der Kreuzesfahren als Streiter und als Untertan. Und lassen Sie uns beten. Herr, du hast Großes mit uns vor im kommenden Jahr. Wir können uns dir entziehen. Wir können die Läden zumachen, dass die Sonne nicht hereinscheint. Wir können die Türen zuschließen, dass du nicht kommst. Herr, wir erschrecken vor dieser Möglichkeit und bitten dich, setz du dich selber bei uns durch. Amen.